Lieber Vater, danke, dass wir darüber reden dürfen, was es bedeutet, in dir zu sein, zu bleiben, aus dir zu leben, dich zu lieben, im Alltag gemeinsam mit dir durchzugehen. Und mögest du uns zum ersten Mal oder wieder ganz neu ans Herz legen, was es bedeutet, einfach Christ zu sein, mit dir zu leben. Dafür bitte ich von ganzem Herzen, Herr. Amen. Ich lese euch vor Johannes 15. Und ich lese ein paar Verse von Vers 4, da sagt Jesus, bleibet in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibet denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also es geht darum, in Jesus sein und in Jesus zu bleiben. Und ich habe da immer drei Worte, die möchte ich auch jetzt verwenden, die mir geholfen haben. In einer Beziehung gibt es drei Stufen, in denen man miteinander lebt. Das erste ist, um eine Beziehung überhaupt zu haben, brauchst du Kommunikation. Das heißt, man muss miteinander reden, das wisst ihr alle. Wenn ihr mit jemand nie redet, habt ihr mit dem keine Beziehung. Wenn du einen Freund haben willst, musst du zu reden beginnen. Es geht gar nicht anders. Es sei denn, jemand ist taubstumm, da muss man mit Zeichen arbeiten. Aber soweit ich sehe, ist hier keiner dabei. Wir müssen reden. Übrigens, Reden ist ein Geschenk von Gott. Wir müssen es üben. Auch Reden kommt nicht von alleine. Das will geübt werden. Auch Beten kommt nicht von alleine. Auch das muss man üben. Wenn du heiratest zum Beispiel, verheiraten ist einfach. Du bist über Nacht verheiratet. Das dauert nicht lange. Ist sogar meistens ein ganz nettes Fest. Aber dann musst du lernen, mit deinem Ehepartner zu reden. Das will gelernt sein. Und nach 50 Jahren hat man schon langsam heraus. Ich bin jetzt schon 21 Jahre verheiratet. Ganz schön lange, gell? Wir müssen es immer noch lernen. Ich bin jetzt schon 30 Jahre Christ. Ich muss immer noch lernen, wie ich mit meinem Herrn rede. Es dauert ein Leben lang. Ist aber nicht so schlecht, ist ganz okay. Also man muss kommunizieren. Im Englischen übrigens kann man viel besser mit Worte spielen, darum nenne ich oft das Englische, die haben viel mehr Worte als wir. Das heißt Communication, Communion and Union. Kommunikation, Reden. Wenn man länger redet miteinander, dann entsteht etwas anderes, nämlich Communion. Das heißt Gemeinschaft. Und wenn man lange eine Gemeinschaft pflegt, dann entsteht etwas noch tieferes, nämlich eine gewisse Einheit. Man wird eins mit einer Person. Und die tiefste Einheit, die wir kennen unter Menschen, ist die Ehe. Wo zwei Menschen eins werden, körperlich, seelisch und geistlich. Das ist genau das Bild. Also zur Kommunikation nochmal zum Anfangen. Mir gefällt, ganz am Anfang der Bibel, im Kapitel 2 lesen wir, ersten Buch Mose, und Adam und Gott, die gingen spazieren in der Kühle des Abends. Sie gingen nebeneinander spazieren und haben einfach geredet. Übrigens, ich glaube nicht, dass Adam mit Gott so Hand an Hand ging. Ich glaube nicht, dass Adam Gott gesehen hat. Weil die Bibel sagt, niemand hat Gott je gesehen. Weil Gott ist Geist. Aber die Gegenwart Gottes war für Adam so real, er ging mit Gott spazieren. Wir lesen dann im 1. Mose 5, und Henoch wandelte mit Gott. Er ging mit Gott spazieren. Wir lesen im 1. Mose 6, und Noah war ein gerechter Mann und er wandelte mit Gott. Er ging spazieren mit Gott. Wir haben ihn nicht gesehen. Und du und ich, das ist etwas, was ich fast jeden Tag tue, auch heute in der Früh. Ich ging mit Jesus spazieren. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich war mit ihm spazieren. Mit Gott wandeln. Und da redet man. Übrigens, wenn man oft Probleme bespricht, ist oft das Beste, spazieren zu gehen. Nicht zu gegenüber sitzen auf zwei Sessel. Weil beim Spazierengehen musst du den anderen nicht immer anschauen. Das funktioniert tatsächlich, das ist wesentlich entspannter, es geht viel leichter, es ist nicht so bedrohlich, speziell wenn man schwierige Gespräche hat. Also mit eurer Freundin, Frau, geht spazieren, wenn es ein Problem gibt. Brauchst, kannst du mal so wegschauen, gell? Aber, also das Erste ist Gemeinschaft. Und es ist auch so beim Gebet, ich treffe so viele Christen, die tun sich schwer damit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht tust du dir auch schwer mit Gebet. Ja, wie, heute habe ich nur 5 Minuten gebetet. Das hört man so oft. Ah, ich habe 10 Minuten gebetet. Heute war ich schon ganz schön gut, 10 Minuten gebetet und so weiter, gell? Aber für mich zum Beispiel früher war Beten immer so ein Ritual. Ich habe übrigens immer die Hände gefaltet. Steht nie in der Bibel, ist dir das bewusst? Kein einziges Mal. Man kann ja ruhig Hände falten, ist ja völlig okay. Aber es ist nicht biblisch. Im Sprüche steht 2 Mal, die Faulen falten ihre Hände und sterben oder was. Gell? Das hat mit Faulheit zu tun, ich arbeite nicht. Gell? Ich glaube trotzdem, dass Hände falten was Gutes ist, weil dann kannst du nichts anderes tun nebenbei. Gell? Aber nur zu wissen, das steht nicht in der Bibel. Aber ich habe auch, wenn ich früher betete, immer Hochdeutsch geredet, so wie jetzt, falls das Hochdeutsch ist. Gell? Aber für mich zumindest. Aber wenn ich im Dialekt spreche, dann verstehst du nicht viel. Mit Gott habe ich Hochdeutsch gesprochen. Keiner Mensch hat mir das gesagt, aber ich habe so getan. Vielleicht, weil ich es vom Pfarrer oder von wem gesehen habe, keine Ahnung mehr. Und ich habe so die stille Zeit gemacht, schon als junger Christ, meistens in der Früh oder am Abend. Ich weiß nicht, wie es dir das so geht. Ich habe es früher so gemacht. Ich habe auch beim Beten, ich kann mich erinnern, oft habe ich mich so richtig konzentriert. Wenn ich so richtig reden wollte, musste ich mich konzentrieren. Irgendwie, ich wollte mit meinem Gebet irgendwo durchkommen, irgendwo zu Gott hinkommen. Und gerade vor kurzem hat mir wieder jemand gesagt, wenn ich bete, mein Gebet geht nur bis zur Wand. Oder nur bis zur Decke. Und ich sage immer dasselbe dann, das ist völlig okay, weil Gott wohnt unter der Decke. Du musst nicht durch die Decke durchkommen. Wo wohnt Christus? Er wohnt in dir. Das heißt, mit deinem Gebet musst du nirgends hinkommen. Er ist nämlich da. Er ist nah. Das hat mein Gebetsleben verändert. Als ich das kapiert habe, ich muss nicht irgendwo durchkommen. Und dann, wenn man so beginnt zu reden, und das ist eine Übung, eine meiner Lieblingsverse, 1. Timotheus Kapitel 4, 7, im Englischen gefällt es mir sehr gut, train yourself to be godly. Übe dich in der Gottesfurcht. Es ist eine Übung. Glaube nicht, dass du Beten über Nacht einfach so lernst. Man muss mit jedem Menschen lernen zu reden, auch mit Gott. Das ist völlig okay. Aber wenn man sich so übt im Gebet, einfach normal mit ihm redet, und wir kommen noch dazu, dann entsteht eine gewisse Gemeinschaft. Und ihr kennt das, wenn ihr zum Beispiel einen Freund habt, und ich hoffe, ihr habt einen guten Freund oder Freundin. Ich meine jetzt nicht vom anderen Geschlecht, sondern vom gleichen. Einfach ein Freund der Freundin. Und wenn du mit diesem Freund, Freundin regelmäßig redest, man trifft die einmal am Tag oder dreimal die Woche und man redet oder am Telefon und so weiter, und du redest dann länger nicht mit der Person, dann vermisst du es. Und so ist es mit Gebet. Weil es ist eine Gemeinschaft entstanden, eine Freundesgemeinschaft. Und wenn ich mich übe im Gebet, im Reden, dann vermisse ich es. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich einen Tag mal nicht spazieren gehe mit dem Herrn Jesus, dann habe ich etwas ganz Besonderes vermisst an diesem Tag. Ich vermisse es. Und darüber bin ich froh. Übrigens, ich bin kein Gebetsheld. Der Grund, warum ich immer über Gebet spreche, ist, weil ich mir schwer tue dabei. Wenn du wissen möchtest, was die Schwäche eines Prediger ist, hör nur zu, was er betont. Das ist seine Schwäche. Darum redet er dauernd drüber. Also nicht, dass du ein falsches Bild von mir bekommst. Was mir auch in der Bibel gefällt, ist, Gott hat immer gerne gegessen. Er isst gerne. Alten und Neuen Testament. Im Neuen Testament ist es mir besonders aufgefallen, nachdem Jesus auferstanden ist am Ostersonntag, und seinen Jüngern erschienen ist, über 40 Tage lang ist er ja den Jüngern dann erschienen, bevor er in den Himmel gefahren ist. Und die 40 Tage, da hatte er seinen Auferstehungsleib. Jesus brauchte zum Beispiel nicht bei der Tür rausgehen. Wir lesen, und er war weg, und plötzlich stand er da. Er hatte eine andere Dimension zur Verfügung. Nicht nur drei, sondern vier, fünf, vielleicht mehr. Aber er war immer hungrig. Die Jünger, als er plötzlich mitten unter ihnen stand, im Lukas Kapitel 24, sagen die Jüngern, wir dachten, wir sehen einen Geist. Und Jesus sagt, ein Geist hat nicht Fleisch und Blut, wie ihr seht, das ich habe. Ich bin real. Und wo habt ihr einen Fisch? Ich bin hungrig. Und mir gefällt es in der Bibel, Gott hat immer gerne gegessen, weil gemeinsam essen gehen ist nicht nur Bauch vollschlagen, ist Gemeinschaft. Das ist immer Gemeinschaft. In Österreich ist es Kaffee trinken. Da sagt man, geh mal auf einen Kaffee. Ob du dann einen Kaffee trinkst oder nicht, ist völlig egal. Aber man sagt, man geht auf einen Kaffee, das heißt, ich möchte reden mit dir. Das heißt es, Gemeinschaft haben. Und in meinem privaten Leben lade ich oft Leute oder Leute laden mich ein und sagen, geh mal auf einen Kaffee. Das sind die Freunde, das sind die Leute, mit denen man zu tun hat, die man gerne hat. Und ich kann mich erinnern, ich habe es mir hier aufgeschrieben, ja, ist schon fast 10 Jahre aus, da ist mir aufgefallen, dass ich oft mit Freunden auf einen Kaffee gehe und ich habe immer gesagt, Jesus ist mein bester Freund und ich habe ihn noch nie auf einen Kaffee eingeladen. Und da habe ich begonnen, so vor knapp 10 Jahren, seitdem gehe ich regelmäßig mit Jesus auf einen Kaffee. Das ist eine meiner schönsten Zeiten. Meistens schaffe ich so vielleicht einmal im Monat, einmal in 2 Monate. Gehe in irgendein Kaffeehaus, setze mich rein, bestelle nur einen Kaffee. Dann sitzt die Kellnerin immer durcheinander. Und da rede ich einfach mit ihm. Manchmal nehme ich die Bibel mit und lese, manchmal nehme ich sie aber auch nicht mit und rede nur mit ihm. Und mir gefällt so dieser Vers in Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, den kennt ihr, wo Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe auftut, zu dem werde ich hineingehen und Kaffee mit ihm trinken. Ich werde Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich möchte euch ermutigen, tut das und rede ganz normal mit ihm. Denn das Größte, was du Gott geben kannst, ist deine Zeit. Wenn du eine Freundin hast oder einen Freund momentan, am meisten kannst du den anderen beschenken, wenn du ihm deine Zeit schenkst. Und wenn du tatsächlich sagst, Jesus ist dein bester Freund, dann habe ich eine Frage an dich. Wie viel Zeit hast du ihm heute gegeben? Ich sage das nicht leichtfertig, ich meine es wirklich. Seht ihr, zwischen dem, was wir behaupten und dem, was wir tun, ist oft eine große Kluft. Und da sitzt man beisammen und redet. Übrigens noch eine andere Frage. Einen Freund, wenn du einen Freund hast, meistens fragt man am Anfang, wie geht's dir eigentlich? Und hat dann auch die Zeit zuzuhören, wie es ihm wirklich geht. Meistens, das ist ja ein Gruß bei uns. Hey, wie geht's da? Man will sowieso nicht wissen, wie es dem geht. Das sagt man halt nur so. Aber wenn man sich als Freund trifft und sich hinsetzt auf einen Kaffee und sagt, wie geht's dir eigentlich? Dann will man sich Zeit nehmen. Eine Frage. Wann hast du Jesus zum letzten Mal gefragt, wie es ihm geht? Hast du ihn jemals schon gefragt, wie es ihm geht? Interessiert es dich, wie es ihm geht? Das ist ganz komisch. Wir behaupten, er ist unser bester Freund. Wir fragen ihn nie, wie es ihm geht. Das ist eigentlich seltsam. Möchte ich ermutigen, geh heute auf einen Café oder geh spazieren und frag mal Jesus, wie geht's dir eigentlich? Ich kenne dich jetzt schon eine Zeit lang, aber ich habe keine Ahnung, wie es dir geht. So redet man mit Freunden. Er ist nicht nur unser Freund, er ist unser Heiland, unser Herr, unser Retter. Aber er ist auch der beste Freund. Dietrich Bonhoeffer ist ein Satz, der mir so gefallen hat im letzten Jahr, sagt, es ist wichtiger, mit Gott über Menschen zu reden, als mit Menschen über Gott zu reden. Es ist wichtiger, dass ich alleine mit Gott rede, als dass ich jetzt hier mit euch über Gott rede. Weil nur wenn ich mit ihm alleine rede, bekomme ich von Gott das Anliegen für die Menschen, die er liebt. Sonst kann das auch, was ich tue, ein Job werden. Das wäre eine Katastrophe. Will ich nie. Es muss ein Leben sein. Und ich lese euch das vor. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, aber macht nichts. Hat jemand geschrieben, welchen Sinn macht es, wenn wir Gott im Gebet Dinge erzählen, die er schon weiß? Fragen stellen, die er längst beantwortet hat. Und wisst ihr was, das hat mich wirklich mal fast verrückt gemacht. Da habe ich gedacht, warum frage ich Gott um 10 Dinge? Er weiß ja sowieso, dass ich oder ein anderer das braucht. Wenn ich zum Beispiel sage, Herr, du weißt, mein Freund, der Fritz, der hat einen Autounfall, den geht's jetzt echt schlecht im Spital, möchtest du ihn trösten und so weiter? Und dass Gott sagt, na, Gott sei Dank, Hans-Peter, komplett übersehen. Ja, danke für die Erinnerung, ich werde mal schauen, was sich da machen lässt. Ich wusste, Gott hat schon gewusst, dass er den Unfall hat vor dem Unfall. Also warum sage ich ihm Dinge, die er sowieso weiß? Gute Frage. Welchen Sinn macht es, wenn wir Bitten aussprechen, deren Erhörung er bereits eingeleitet hat? Abgesehen von seiner Liebe macht es keinen Sinn. Aber in Anbetracht seiner grenzenlosen Zuneigung zu uns können wir gar nicht zu oft vor ihn treten, zu lange mit ihm sprechen und zu viel von ihm erbitten. Denn, und das ist das Wichtige, Gott in seiner Liebe ist nicht darauf aus, nur Bitten zu erhören, er will uns hören. Er möchte nicht etwas Neues von uns hören, er will uns hören. Und das immer wieder aufs Neue. Warum sollst du beten? Er will dich hören. Oft habe ich mir gedacht, das habe ich doch Gott eigentlich schon 5-mal gesagt, der weiß es ja schon auswendig. Natürlich weiß es auswendig, aber er will dich hören. Seht ihr, wenn man Kinder hat, das ist eine große Hilfe, weil wir sind ja auch Kinder Gottes, da kann man viele Parallelen lernen, wenn man selber Kinder hat. Aber öfter, zum Beispiel, ich bin jetzt dann noch eine Woche in Frankreich und dann fahre ich auch wieder nach Hause. Und ich telefoniere öfter mal mit meiner Frau, meistens einmal am Tag oder alle 2 Tage mal. Und dann erzählt sie mir halt, was die Kinder so treiben. Und angenommen jetzt der Lukas, der wird jetzt fast 18. Sie sagt mir, was der Lukas so treibt und so weiter. Und ich komme dann nach Hause eine Woche später. Und am Abend, da reden sie immer ganz gerne, das ist super. Und da sitzt man zusammen, drum haben wir kaum Zeit zum Fernsehen, weil wir reden da dauernd. Und dann erzählt halt der Lukas, was er so getan hat. Und ich sage, ah, halt deinen Mund, ich weiß es sowieso schon. Sage ich nie. Ich weiß zwar tatsächlich schon, was er mir erzählen wird, weil meine Frau hat mir schon gesagt, was er getan hat. Aber wisst ihr was? Ich möchte ihn hören. Seht ihr, das ist der Schlüssel. Weil er ist mein Kind. Darum ist es so gut, ihn zu hören, auch wenn ich schon alles weiß, was er mir sagen wird. Und genauso ist es mit dir und mit Gott. Er will dich hören. Und darum brauchst du nie denken, du musst was Neues erfinden oder es muss irgendwie was Besonderes sein, wenn ich mit ihm bete. Dann, wenn man lange genug Gemeinschaft pflegt, dann entsteht eine gewisse Einheit. Das, wenn ihr eine Bibel habt, Johannes 17 werde ich was vorlesen. Johannes 17, ich lese Vers 20 bis 23. Das ist das hohe priesterliche Gebet, heißt es. Da betet Jesus für die Gläubigen. Und er sagt in Johannes 17, Kapitel 20, Vers 20. Aber nicht allein für meine Jünger bete ich, sondern für alle, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das heißt auch für dich und mich. Das ist ein Gebet, wo Jesus für dich und mich betet. Und was betet er? Und das ist interessant. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen, Christus in uns. Und du in mir, Vater, du in mir, sagt Jesus. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast. Es geht um das Einswerden. Und das Ziel vom Christsein ist, dass Christus in uns und ich in ihm, dass wir eins sind. Das ist die tiefste Form von Gemeinschaft, die es überhaupt gibt. Darum übrigens wird Christus und die Gemeinde, das heißt die Gläubigen, wird oft verglichen mit Ehemann und Ehefrau. Weil Ehemann und Ehefrau werden eins. Und Christus ist der Bräutigam und die Kirche, der Gläubige, ist die Braut. Es geht um Einswerden. Es ist ein Bild, das Christus verwendet zum Christsein. Und man erkennt, dass man eins geworden ist an Worten wie zum Beispiel, wenn ich nicht mehr sage, ich, mir, mein, sondern wir, uns, unser. Dann bist du eins. Und in einer Ehe soll es dann nur noch geben, wir uns. Nicht nur noch, aber in erster Linie. Es geht um uns, nicht um mich. Wir sind eins. So wichtig. Darum übrigens ist die Ehe so heilig. Die Ehe ist deshalb so heilig, weil sie ein Bild ist für Christus und den Gläubigen. Und es ist schon interessant, dass wir uns so schwer tun mit diesem Einssein. Ich weiß schon Jahren, dass Christus in mir lebt. Das weiß ich. Ich glaube es. Ich habe es auch erlebt zum Teil. Und trotzdem vergesse ich es immer wieder. Ich vergesse es sehr schnell. Und dann sorge ich mich wieder um Finanzen, obwohl ich weiß, Christus hat alles, was ich brauche. Ich sorge mich um die Zukunft, obwohl ich weiß, Christus geht mit mir in meine Zukunft. Ich sorge mich mit dem Streit, den ich von mir aus mit meiner Frau oder mit jemand hatte, anstatt dass ich zu Jesus gehe und sage, Herr, du kannst es lösen. Ich habe dich bei mir. Und das ist schon manchmal, möchte ich euch, dass ihr ehrlich seid zu euch, in unserer heutigen Christenwelt, wir haben so viel Äußerliches. Ich sage das oft, aber ich habe, glaube ich, 10 verschiedene Bibelübersetzungen. Deutsch und Englisch, sogar Griechisch und Hebräisch, obwohl ich es gar nicht kann. Aber ich habe einen klugen Computer. Ich habe 2 Computerprogramme. Ich kann dir jedes griechische, hebräische Wort in 30 Sekunden erklären, weil da steht alles da drinnen. Wir haben unseren Neukirchener Kalender, unser Losungsbuch auf dem Tisch. Meine Frau hat sogar einen Fisch auf dem Auto. Meine Kinder, die haben alle das What Would Jesus Do Band um die Hand. Einige haben ein Kreuz um ihren Hals. Johannes 3,16 auf dem T-Shirt. Dann haben wir noch eine christliche CD in der Stereoanlage. Aber wisst ihr was, ist nur ein Problem. Wir leben nicht mit Jesus. Der Schlüssel. Das andere, das ist ja alles nicht falsch oder schlecht. Aber das sind nur die Äußerlichkeiten. Und wir leben aber im Alltag nicht mit Jesus. Und das ist der Schlüssel. Ich sage noch ein paar Dinge zu meinem eigenen Christ- und Gebetsleben. Für mich ist, wie ich gesagt, Gebet nie leicht gefallen. Ich habe mir schwer damit getan. Ich bin als 15-Jähriger gläubig geworden. durch einen lieben Jugendwart, den wir hatten in unserer evangelischen Kirche. Und ich wusste seitdem, dass ich eigentlich beten soll. Wir haben also auch, als Kind haben wir auch am Tisch gebetet mit den Eltern, so bis wir 10 Jahre waren, dann haben wir aufgehört damit. So irgendwie Gebet war schon irgendwas, was mich begleitet hat ein bisschen. Und als ich Christ wurde dann oder mich bewusst für ein Leben mit Christus entschieden habe, habe ich natürlich gedacht, so jetzt muss ich schon ordentlich machen, jetzt bin ich ja ein richtiger Christ, ne? Da gibt es so stille Zeithefte und da habe ich halt versucht, die sagen immer morgens oder so, sollst du halt aufstehen und dann beten und so weiter. Und ich sage euch was, das war für mich immer eine Qual, weil ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich habe immer gebetet, habe begonnen zu beten, lieber Vater im Himmel, wie man es also macht, Hände gefaltet natürlich, Augen zu, Hochdeutsch reden. Aber nach spätestens einer Minute so bewusst beten, waren meine Gedanken komplett sonst wo. Aber nicht mehr bei Gott. Dann habe ich ans Auto oder ans Motorrad oder an ein Mädchen oder ans Klettern oder an irgendwas gedacht, aber sicher nicht mehr an Gott. Es hat mich extrem frustriert. Oft bin ich auch eingeschlafen. Nach 10 Minuten, oh, eigentlich wollte ich ja beten, gell. Und dann fängt man wieder an und eine Minute später wieder das Gleiche. Das hat mich extrem frustriert. Und das ging über Jahre so. Ich habe dann mal fast ganz aufgehört, weil ich mir gedacht habe, bei mir geht's halt nicht. Ich bin halt ein Versager, ich kann nicht beten. Und dann ist eine lange Geschichte alles, aber dann bin ich der Leiter von einer Bibelschule geworden. Ich wusste noch nie so richtig, wie man betet. Und ich weiß nicht, ich habe mir dann auch Bücher gekauft in der Zeit von verschiedenen Leuten, Martin Luther, George Müller, George Werver oder wer immer, Leute, die einfach gebetet haben und Gott hat viel getan. Und da habe ich mir aufgefallen, die stehen alle relativ früh auf. Bei den meisten, der Martin Luther zum Beispiel hat gesagt, ich brauche jeden Tag 3 Stunden alleine mit Gott, es sei denn, ich habe sehr viel zu tun, dann brauche ich 4. Und ich weiß nicht, einen Punkt habe ich dann gesagt, Herr, ab morgen stehe ich jeden Tag um 5 Uhr auf und wenn es mich umbringt. Und 3 Tage später hat es mich umgebracht. Ich habe es nicht geschafft. Und dann haben wir auch noch in so eine Gebetsliste angefangen, weil ich habe dann irgendwo gelesen, wenn man sich nicht konzentrieren kann beim Beten, wenn die Gedanken abschweifen, dann mach dir eine Liste. Dann kannst du deine Gedanken besser ordnen. Habe ich auch gemacht. Sogar zusammen mit meiner Frau 2 Jahre lang. Und nach 2 Jahren habe ich gesagt, Herr, also diese Gebetsliste, die langweilt mich schon zu Tode. Und Gott hat gesagt, mich auch. Wisst ihr, Gebetslisten sind nicht schlecht. Wenn du eine hast, behalte sie. Aber es war das Einzige, was ich wusste. Es war wieder ein Ritual. Und das ist jetzt dann, ja, knapp, was weiß ich, 20 Jahre aus. Aber ich ging dann mal, kam nach Hause und ging einfach spazieren. Und ich habe Jesus einmal einfach gesagt, wie mich Gebet frustriert. All die Schwierigkeiten, die ich empfinde und dass ich es langweilig empfinde, mit ihm zu reden und dass ich nicht weiß, wie es geht und so weiter. Und ich glaube, ich habe da das erste Mal normal mit Gott geredet. Nicht irgendein nettes Ding aufgesagt oder nicht nach einer Vorlage danken, preisen, anbeten. Ich habe sowieso nicht gewusst, was es ist, aber irgendwas habe ich euch gesagt. Sondern ich habe nur mit ihm geredet mal. Und ich vergesse es nicht, weil ich wollte nur 5 bis 10 Minuten spazieren gehen, weil länger habe ich sowieso nie gebetet. Nach 10 Minuten wusste ich nicht mehr, was sagen. Da war meine ganze Information zu Ende. Und ich kam erst 1 oder 2 Stunden später nach Hause, weil ich habe einfach mit ihm geredet. Und das Zweite, ich habe es genossen. Es war etwas Wunderschönes. Und wisst ihr, seitdem, am Anfang habe ich mich noch gefragt, ja, jetzt genieße ich ja Gebet. Habe ich mir gedacht, vielleicht ist es doch von Teufel, weil beten soll man ja nicht richtig genießen, soll ja hart sein. Keine Ahnung, warum ich so dachte. Aber das war in meinem Kopf. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Gebet so etwas Schönes, etwas Befreiendes sein kann. Und auch einfach mal spazieren zu gehen, ich muss nicht immer was sagen. Ich muss nicht immer reden. Ich kann mich erinnern, in den Gebetsbüchlein, die es da so gab, da war immer am Anfang, soll man ein Kapitel im Alten Testament lesen, dann eins im Neuen, dann noch im Psalm, drei, dann kommst du durch im Jahr und so weiter, ist ja, stimmt ja auch. Und dann sollst halt danken, anbeten und so weiter. Und zum Schluss war dann immer, und dann sollst du noch Gott Zeit geben und auf ihn hören. Und ich weiß noch genau wie heute, das war fast jeden Tag dasselbe in der Früh. 5 Minuten nur geredet, dann war meine Information aus, mehr habe ich sowieso nicht gehabt. Und dann habe ich gesagt, so Gott, jetzt bist du dran, rede du. Dann habe ich immer so 30 Sekunden gewartet, 30 Sekunden Stille. Und gesagt, okay, wieder nichts gesagt, passt, Amen, bis heute Abend. Das war schon normal so. Und wenn jemand gesagt hat, Stimme Gottes hören, das war für mich, ich dachte, ja, vielleicht wenn ich die Bibel lese, ja, da habe ich schon ab und zu was verstanden. Aber so gehört. Und wisst ihr, das ist das Schöne, wenn man jemanden besser kennt, kann es still sein, ohne dass es bedrohlich ist. Ja? Immer, ihr seid jetzt alle noch jung, aber wenn du mal so das erste Date, wie sagt man da auf Deutsch, wenn man mit einem Mädchen ausgeht, du triffst eine, die gefällt dir, denkst, oh, mit der gehe ich mal auf eine Cola oder was weiß ich. Und du kennst sie aber nicht, sie sieht halt gut aus und passt, denkst du, ja, ist ganz sympathisch. Ja. Und dann gehst du mit ihr auf einen Drink. Weißt du, was das Bedrohlichste ist? Stille. Ist peinlich. Extrem peinlich. Wenn du sie einlädst und dann sitzt sie gegenüber, sie sagt nichts und du weißt auch nicht mehr, was sagen. Und dann sitzt nur da. Es ist extrem unangenehm. Eine Minute fühlt sich an wie 3 Monate. Darum, wenn ihr das erste Date habt, geht es immer irgendwo hin, wo sie laute Musik spielen. Das ist nicht so peinlich, wenn jemand was sagt. Ja. Aber auf jeden Fall, wisst ihr was Schönes, wenn man Person gut kennenlernt, ich bin 21 Jahre verheiratet, wenn ich und meine Frau eine Stunde nichts reden, das ist Gold wert. Das macht überhaupt nichts. Wisst ihr warum? Weil wir uns kennen. Es ist nicht peinlich. Es ist nicht peinlich. Und beim Beten ist es auch so. Wenn du zum Beispiel, wenn es dir peinlich ist im Gebet, dass du nicht weißt, was sagen, ist ein Zeichen, dass du ihn noch nicht so gut kennst. Aber das ist okay. Rede einfach weiter oder hör weiter. Und das Schöne ist, man kann mit der Zeit mit Jesus spazieren gehen, eine Stunde lang, muss gar nicht viel reden. Du bist einfach mit ihm beisammen. Ab und zu nimmst du einen Gedanken wahr von ihm. Übrigens, wenn Gott zu dir redet, und wenn er zu dir redet durch den Heiligen Geist, dann hörst du seine Stimme immer von innen. Meistens in Form eines Gedanken. Warum? Weil Jesus in dir wohnt, durch den Heiligen Geist. Stimme kommt nicht von außen, weil er wohnt ja da drinnen. Und darum kommt auch das, was er sagt, in Form eines Gedankens von innen. Und das passiert immer wieder. Nicht jeden Tag, aber ich freue mich, wenn es ab und zu im Jahr geschieht, dass ich ihn direkt vernehmen kann. Meistens redet Jesus durch ganz normale Dinge, durch das Wort zum Beispiel, durch andere Menschen. Übrigens, Gott redet nicht nur zu dir, bitte merkt ihr das, Gott redet auch durch dich. Und sehr oft, oder nicht, was heißt oft, aber immer wieder kommt es vor, dass man das Gefühl hat, jetzt habe ich mit dem geredet, da hat Gott mir was gesagt. Obwohl der Mensch geredet hat. Aber Gott spricht auch durch dich. Das ist biblisch. Das hat er immer getan. Und er tut es bis heute. Und für mich übrigens auch früher war immer, wenn ich gebetet habe, am Schluss habe ich immer Amen gesagt. Das heißt ja, so ist es. Und für mich war Amen immer Schlusspunkt. So in der Früh, stille Zeit, Amen. So, jetzt habe ich mit ihm geredet, den Tag über lebe ich sowieso alleine jetzt, da muss ich schauen, wie ich zurechtkomme. Und am Abend, Herr Jesus, wenn wir Zeit haben, dann reden wir nochmal 5 Minuten, wenn ich nicht einschlafe davor. Das war mein Verständnis. Hoffentlich ist es deins nicht, dann ist das, was ich sage, überflüssig. Aber wenn es deins ist, dann ist es ein falsches Verständnis. Weil Christus mit dir lebt den ganzen Tag. Und was er sich wünscht, ist, dass du ihn einlädst, in jedem Bereich deines Lebens mit dir zu leben. Ob du jetzt in ein Kino gehst, ob du einkaufen gehst, ob du vor deinen Hausaufgaben sitzt, ob du in die Arbeit gehst, er geht mit dir und er möchte gemeinsam mit dir arbeiten. Das Beispiel gebrauche ich oft, aber das war so, irgendwie so nett auch mit dem. In Österreich haben wir das Ähnliche gepredigt. Und dann kam ein Mann zu mir, Holzfäller und Skilehrer, und hat gesagt, weißt du, Hans-Peter, ich bin schon lange Christ, aber mir geht's auch, ich geh mit Jesus spazieren, aber dann höre ich einen Traktor und ich komme komplett aus dem Konzept, weil ich will wissen, was ist das für ein Traktor? Und schon wieder kann ich nicht mehr beten. Dann gehe ich weiter, dann höre ich eine Motorsäge, ich muss wissen, was ist das für eine Motorsäge? Ist das ein Stihl oder ein Johnsonette oder sonst eine? Und schon wieder bin ich unterbrochen. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt, das ist gar nicht kompliziert. Wenn du das nächste Mal spazieren gehst, dann redest mit dem Herrn und dann hörst du einen Traktor, dann sagst du, Herr Jesus, wahrscheinlich hörst du den Traktor auf, wird er sagen, ja, ich bin nicht taub. Gehen wir zu dem Traktor, schauen wir uns an, sagt Jesus, ja genau, dann schauen wir uns an. Dann schau mit Jesus den Traktor an, red mit ihm, der ist ja nicht blöd. Gott ist das intelligenteste Wesen, was es gibt. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Glaubst du, er weiß nicht, wie ein Traktor funktioniert? Das kannst du mit ihm besprechen. Wenn du dich vor dem Computer setzt, musst nicht aufhören, mit Jesus zu reden. Sag, Herr Jesus, schau, das Programm, glaubst du, er kennt die Programme nicht? Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Du kannst mit ihm über all die Dinge reden. Und weißt du, was es auch bewirkt? Wenn du mit Jesus den Computer anschaltest, wirst du gewisse Seiten nicht anklicken. Weil Jesus zum Beispiel sagt, das habe ich eigentlich für einen völlig anderen, einen schönen Sinn geschaffen, nicht für einen schmutzigen. Wenn du mit Jesus ins Kino gehst, wird er mit dir in gewisse Filme nicht hineingehen wollen. Und jetzt verstehst du, was es heißt, ein geheiligtes Leben führen. Mit Jesus leben. Wenn du ihn einlässt, einfach ihn mitnimmst, er dich mitnimmt in alle Bereiche deines Lebens, dann wirst du lernen, was es heißt, heilig zu leben. Ist überhaupt nicht kompliziert. Es ist eigentlich das Einfachste, was es gibt. Und doch so komplex. Ein letztes Beispiel noch. Schlagt auf Johannes 6. Ist nämlich so ganz typisch, wie es uns geht oder wie es mir geht. Johannes 6, Vers 5. Das ist die Speisung der 5000. Und da lesen wir also, und Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus. Philippus gefällt mir, ist ein netter Kerl. Ein bisschen langsam war er, so wie ich. Weil Jesus sagt zu Philippus, woher sollten wir Brote kaufen, dass diese essen, 5000 Leute? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen. Denn er selbst, Jesus, wusste, was er tun wollte. Und Philippus, und der ist mir sehr ähnlich, antwortet ihm, für 200 Denare, er macht seine Geldtasche auf und sagt, für 200 Denare, Homer, Brote reichen nicht aus für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Das ist das Typische. Und wisst ihr, was Jesus zu Philippus sagt? Er sagt nicht, Philippus, wie willst du Brote beschaffen? Er sagt, Philippus, wie sollen wir Brote kaufen? Philippus, du nicht, Teamwork. Wir zwei zusammen. Wie beschaffen wir die Brote jetzt? Und Philippus hätte sagen können oder sollen, Herr Jesus, du weißt Bescheid, du bist der Herr, nicht ich. Wie machst du das? Wir sind ja zusammen. Ich habe ja dich. Sieh dir, in jedem Problem deines Lebens kannst du entweder so wie Philippus dem begegnen, im guten oder im schlechten Sinne. Ein Problem kommt dir über den Weg, und Jesus sagt zu dir, Franz, Magdalena, wer immer, wie wollen wir dieses Problem jetzt angehen? Und wenn du so bist wie ich, machst du immer wieder denselben Fehler. Du schaust auf deine eigenen Möglichkeiten, deine eigene Bildbörse und schaust, schaut schlecht aus, das wird nicht gut gehen. Und Jesus sagt, ich habe gesagt, wir, nicht du. Das ist das Geheimnis des Lebens. Es ist Christus. Dass er mit uns ist, dass er bei uns ist. Ich weiß nicht, wo Christus für dich ist, aber wenn er irgendwo ist, außer in dir, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Er wohnt in dir. Der Heilige Geist hat sein Zuhause in uns gemacht. Jesus sagt in Johannes 14, wir werden kommen und eine Wohnung in dir machen. Wir werden in dir wohnen. Und das ist das Geheimnis des Lebens. Das Zitat, das teile ich oft, aber Johannes Bugenhagen, damit schließe ich, war ein persönlicher Seelsorger von Martin Luther. Und er hat einen guten Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn du Jesus gut kennst, das ist genug. Auch wenn du das Übrige nicht weißt. Wenn du Jesus nicht kennst, dann ist alles nichts, was du auch lernst. Wenn du Jesus gut kennst, wenn er immer bei dir ist, alles, was du brauchen kannst. Wenn du ihn aber nicht kennst, dann ist eigentlich alles andere umsonst. Es geht darum, mit ihm zu leben und dazu sind wir eingeladen und das ist die Herausforderung. So einfach und doch so komplex. Danke noch, lieber Vater, wir reden oft viel über Gebet, über in dir bleiben, in dir sein, in dir leben. Und Herr, wir wissen es, und doch vergessen wir es so schnell. Wir haben es bereits gehört und doch haben wir es schon wieder vergessen. Und Herr Jesus, ich bete, dass wir uns als deine Kinder immer wieder ermutigen, uns gegenseitig ermutigen, dich einzuladen, dich dabei zu haben in allen Bereichen unseres Lebens. Ob wir mit dem Traktor fahren, ob wir vor dem Computer sitzen, ob wir Wäsche waschen, ob wir einkaufen gehen, ob wir Skifahren oder laufen gehen, wir wollen es gemeinsam mit dir tun, weil du in uns bist und du uns gemacht hast, damit wir eins sind, eine Einheit sind mit dir. Ja, das erbete ich, das wünsche ich mir für uns alle. In Jesu Namen. Amen.